Rick und Amy. Vietnamkrieg versus TikTok.
Ja, dann starten wir mal rein. Ich bin Amy, 22 Jahre alt. Ich wach so gut wie jeden Morgen mit TikTok auf, bin totaler Swiftie, bin immer up to date, was so bei Celebrities abgeht. Ich liebe so Aesthetics, dokumentiere gefühlt mein ganzes Leben mit meinem Handy. So bin ich. Das ist so mein Alltag, wie ich so drauf bin. Wie sieht das denn bei dir aus, Rick?
Ich stehe auf und freue mich erstmal, dass ich noch da bin mit 77. Arbeite immer noch im Radio. Da habe ich jetzt mein 50. Jahr im Radio. Stehe morgens auf, muss unbedingt Kaffee trinken. Aber dann gehe ich auch gleich am Computer, weil ich jeden Morgen für meine Stammkunden, also meine Fans, ein Musikstück posten auf Internet, die ich gut finde. Also ich bin total internetsüchtig, weil ich Zeit dafür habe jetzt. Und außerdem spiele ich ja 4 Stunden am Tag Videogames, mindestens 4 Stunden. Und
was ist dein Favorite?
Ich spiele ausschließlich World of Tanks. Und ich bin, glaube ich, 13 Jahre dabei. Es mag nicht mal meine Enkelkinder gehen gegen mir
im Internet. Also zwischen uns liegt ja ein halbes Jahrhundert. Aber wir wollen heute trotzdem mal so darüber reden, ob denn das Leben, die Ängste, Sorgen, die man so hat, Aufgaben, Highs und Lows, die man so in seinen 20ern hat, ob die wirklich so unterschiedlich sind oder ob die doch eigentlich relativ ähnlich waren. Deswegen geht es heute in der ersten Folge darum, wie wir uns durch unsere 20er durchnavigieren bzw. halt durchnavigiert haben. 20 Lost. Als ich 20 war, das war 2022, da war ganz groß die Covid-19-Pandemie noch. Ich hatte auch Vorlesungen wie Medienmanagement online damals per Zoom. Der erfolgreichste Song damals war As It Was von Harry Styles. You know, it's not the same as it was. Das war mein 20er Jahr. Was war bei dir so?
Wenn ich 20 geworden bin, war ich gerade Unteroffizier geworden in die US-Luftwaffe. Ich war total verknallt in eine Frau, die ich kennengelernt habe in San Antonio, Texas, die ich später verheiratet habe.
Oh,
und wir waren beide blöd und viel zu jung dafür. Aber hey, if you don't try, you'll never know.
Also ihr seid nicht mehr zusammen?
Nee, seit lange nicht mehr. Es war auch kein schöner Auseinandergehen. Das war 1967. Musik war wichtig für mich. Ich habe Musik von morgens bis abends gehört. Aber in San Antonio, Texas, wo ich gewohnt habe, wo ich stationiert war, hattest du die ganze Bandbreite von Pop, Rockmusik, Countrymusik, alles.
Lass mal kurz eine kleine Schnellfragerunde spielen, so ein bisschen um zum Kennenlernen, zum Warmwerden. Welches Poster hing denn damals in deinem Zimmer?
Gar keine.
Gar keins?
Hattest du keinen? Nee, es gab, ich war, muss ich mal vorstellen, wir reden jetzt von der 50er Jahre, so Posters in einem Magazine oder gab es ja gar nicht. Taschengeld für eine Zeitschrift hast du sowieso nicht gehabt. Also es hing keine Poster bei mir.
Gab es irgendwas anderes, was bei dir so im Zimmer stand, wo du Fan von warst?
Ja, mein Radio.
Dein Radio, okay.
Ich kannte die Namen von allen Disc-Jockeys, war der größte Fan, habe die Briefe geschrieben, also total verknallt in Radio. Aber Posters gab es nicht. Okay, welche Poster hingen in deinem Zimmer?
Ich hatte lauter Poster von so YouTubern damals in meinem Zimmer. Die hingen alle an meiner Wand, zum Beispiel Dagi B, Julienko, Bibi's Beauty Palace, das war voll, mein Zimmer hing voll damit.
Das
ja,
ist,
ganz anders auf jeden Fall. Sagen dir die Namen überhaupt was?
Nee, überhaupt gar nicht. Ich überlege gerade, wer von denen, und ich stelle fest, 99% von den Promis kenne ich nicht.
Ja.
Aber du willst nicht, gerade in meinem Alter, du willst nicht Außenseiter sein. Und gar nichts kennen. Also wenn
Man
meine Enkelkinder sagen, hey, dann will ich ja mindestens mitreden können.
Ja.
Aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, die nächste Frage wäre, was war dein erster Nebenjob?
Ich glaube, die allererste war ich 11 oder 12 Jahre alt. Ich habe in einer Apotheke gearbeitet, Drugstore. Mhm. Das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Ja, an der Kasse. Alle haben meinen Job gehabt. Wenn du Geld haben wolltest, so ein bisschen was in der Tasche, musstest du dafür arbeiten. Ich habe Apotheke gearbeitet. Ich habe Zeitungen ausgeliefert.
Ja, populärer Job auf jeden Fall, den man so als erstes hat. Aber der Apotheke war der erste,
glaube ich, ja. Sag mal, was war dein erster Nebenjob? Hast du einen Nebenjob?
Bei mir war es in der Abwäsche von einem Bäcker. Aber ich durfte damals, ich wollte unbedingt eigentlich so an der Kasse sein und so die Brötchen einpacken und denen geben, aber durfte ich damals noch nicht. Ich war, glaube ich, 16 oder 17 und man durfte das erst ab 18. Deswegen habe ich gefragt, du durftest schon bedienen und alles. Das war mein Traum, ich durfte es nicht.
Damals haben junge Leute Wege gefunden, Geld zu bedienen. Das heißt, wir sind schon mal auf die Straße gegangen, wenn es geschneit hat, Milwaukee aufgeschneit,
ja,
und Leute gefragt, ob wir den Bürgersteig sauber machen könnten oder ob wir den Driveway sauber machen können. Also es ging immer darum, ein paar Pfennig irgendwie zu verdienen.
Das ganze Geld, das du dir dann so nebenbei verdient hast, wofür hast du dann das meiste ausgegeben in deinen 20ern?
Ich habe 87 Dollar verdient im Monat.
Mhm.
Und als ich dann später vielleicht 21 bin ich Unteroffizier geworden, dann habe ich 100 pro Monat verdient.
Okay.
Also da gab es nichts was wie ausgeben. Also du kaufst die Kippen, die du brauchst für den Monat, ein Bierchen hier und dort. Und wenn du ein bisschen, ich habe ja gerne Poker gespielt, wenn ich dort ein bisschen was gewonnen habe, dann könnte ich das auch ausgeben. Weißt du, du versuchst Dinge zu vergleichen, die eigentlich nicht zu vergleichen sind. Ich bin allein Unteroffizier.
Ja, ja.
Verdiene mein Geld von der Militär, Bargeld sogar. Da musst du ja noch hinstellen vor der Leutnant, der muss immer kicken, dass du ordentlich bist. Und wenn alles in Ordnung war, dann hast du dein 100 Dollar bekommen. Wovor hast du die meisten Geld ausgegeben? Schminke.
Schminke nicht, ja, aber kommt auf jeden Fall nah ran. Nee, bei mir war es gerade jetzt sogar mein neues Handy. Ja.
Echt?
Ja. Crazy. Ja, da habe ich mal rein investiert, weil für Fotos und so, ne? Das ist heute voll das Ding, alles dokumentieren. Ja, du hast ja vorhin schon erwähnt, du warst im Vietnamkrieg. Wie alt warst du da, als du eingesetzt wurdest?
Ah, der Vietnamkrieg lief. Mhm. Ich war in Thailand, in der Luftwaffe.
Ja.
Und bin da hingegangen in 71. Okay, da war ich 24. Andere Welt.
Wie kann ich mir vorstellen, sah da so deine Routine aus? Weil bei mir zum Beispiel, ich wache ja auf, ich bin erstmal auf TikTok, dann stehe ich gemütlich auf, habe dann einen Unikurs und arbeite danach noch ein bisschen, aber es ist ja so ein sehr entspannter Tag eigentlich. Wie sah das bei dir aus?
In Thailand, ich wohnte das erste Mal, also 71, wohnte ich 35 Kilometer von Vientiane Laos, also fast an der Grenze.
Mhm.
Bin morgens um 5 oder 6 aufgestanden, mindestens 2 Kilometer gejoggt, also musste mit der Einheit joggen gehen.
Ja.
Und dann frühstücken, immer. Dicke, fette Eier. Ich war noch in die Ausbildung als Radio- und Fernsehmoderator. Und da ist ein F-4-Düsenflieger zurück aus Vietnam gekommen und hat Probleme und landete an der Radio- und Fernsehsender zur Schichtwechsel. 9 Moderatoren sind tot und die haben uns aus der Schule rausgeholt und nach Thailand geschickt. Und da haben wir gesendet. Wir haben in ein Wohnwagen von der Bank of America Manager, war der Radiosender.
Ja.
Und der Fernsehsender war so eine riesen Van mit Fernsehkameras. Und da haben wir ein Jahr lang versucht, den Sender aufzubauen wieder und ja, zu arbeiten.
Kannst du vielleicht so einen kleinen Einblick geben, was so prominente Gedanken in deinem Kopf in der Zeit waren so?
Nein, weil für mich, jeder hat seinen eigenen Weg, mit Dingen fertig zu werden. Ja. Aber ich bin ganz gut an Verdrängen.
Okay, ja, ist auch eine Taktik, ne?
Ja, ich habe mir auf meine Arbeit konzentriert und nach der Arbeit dann immer saufen, Weiber, Pizza, alles, was so ein junger Mann...
Das Typische, was heute auch noch so ein bisschen...
Ja, du nicht.
Naja.
Naja.
wir gehen gerne aus, feiern, mit Freunden und da was unternehmen und so weiter. Das ist schon noch heute auch so, dass man sich darüber Gedanken macht. Und auch so dieses, dass man einen Job machen möchte, man möchte arbeiten, man möchte aber auch was finden, was einem selber gefällt, wo man Spaß dran findet. War das denn, war Moderator zu werden, Radiomoderator so dein Traum schon immer? Konntest du das so verwirklichen oder war das einfach ein Weg, der sich dir offenbart hat?
Ich habe mir nicht gewagt zu träumen davon, dass ich irgendwann mal Radiomoderator werden könnte. Weil ich liebte Radio, totaler Radiofreak, kannte alle Disc-Jockeys, also alles. Aber ich habe totale falsche Vorstellung von wie Radio ist. Weil Jingles, die wir alle kennen, es wird gesungen, Kiss FM. Ich habe gedacht damals, da waren Sänger im Studio und wenn die Jingles kamen, musste der Disc-Jockey denen ein Cue geben, dass die singen können. WOKY, Milwaukee.
Ach so, das wurde also noch eingesungen, live sozusagen.
Live eingesungen, also war crazy. Und ich war ja eigentlich in der Luftwaffe ausgebildet als Sanitäter. Aber ich fand es super, auch im Krankenhaus und gearbeitet und Krankenwagen gefahren, alle möglichen Dinge. Aber ich war nicht leidenschaftlich dabei. Und da gab es eine Anzeige in der Lokalzeitung, also auf der Luftwaffe-Basis, wo ich stationiert war, dass die Disc-Jockeys suchen.
Okay.
Und da habe ich mir eine Demo gemacht.
Direkt beworben sozusagen.
Ja, und die haben mich genommen. Und ich war hin und weg. Ich fand das so geil. Und das erste Moment, dass ich in ein Studio war, das war 1968, keine Geschwister, bis dahin waren meine Eltern auch schon tot. Also ich war auf den ganzen Erdball ganz allein und kam in dieses Studio und fühlte mich wirklich zum ersten Mal in meinem Leben zu Hause. Und er hat gesagt, es ist mir arschegal, was passiert. Ich würde einen Weg finden, hier zu bleiben.
Das ist ja so ein bisschen der Traum. Das ist ja auch, was Gen Z krass bewegt. Die möchten einen Job finden, der sie begeistert, der ihnen Spaß macht, wo sie jeden Tag gerne zur Arbeit kommen und sich so denken, ja, das ist genau das, was ich machen will. Und ich meine, wir haben ja alle Möglichkeiten und wir können uns das aussuchen, was wir machen möchten in unserem Leben. So, jeden Job gibt es irgendwie einen Weg hin. Und früher war man ja schon ein bisschen eingeschränkter wahrscheinlich. So, dann kam der Krieg.
Ich glaube nicht. Also ich glaube an jede, also jede Person kann für sich entscheiden. Kick mal, ich komme aus diesem Staat, der vergleichbar vielleicht mit Eisenhutenstaat ist. Und die Männer haben alle in einer Fabrik gearbeitet. Das würde ich nie vergessen. Ich musste den Bus nehmen zur Schule, steige in den Bus ein und da sind die Typen alle da, so mit grimmigem Gesicht und ein Papiertüte mit zwei Stulle drin. Die gehen zur Arbeit. Und ich ging zur Schule. Auf dem Weg zurück waren sie alle wieder drinnen und sehen immer noch so aus. Ich hasse die Welt. Steigen aber zwei Stationen früher aus, gehen ins Kneipe, ballert sich die Kopf voll, gehen nach Hause, klatsch die Olle eine und der Tag fängt neu an. So war das in Milwaukee. Und ich fand das so ätzend und so. Was mache ich denn? Wie kam ich? Mein erster Gedanke als Kind war, wie komme ich hier raus?
Ja.
Und ich habe einen Weg gefunden. Aber es gab viele Möglichkeiten.
Du könntest, also es gab die Möglichkeiten. So,
ja,
es
du
war
könntest
nur
alles machen. Also,
okay.
Also es ist auch schwer zu vergleichen mit Deutschland, weil hier sind schon damals bestimmte Hindernisse, die du überkommen musst. Hast du studiert? Hast du deine Ausbildung? Das hat keine interessiert in den 50er Jahren in Milwaukee. Also, egal.
Das hat da keine Rolle gespielt, weil hier zum Beispiel war ja auch, wenn du ein Abitur gemacht hast und die Note war irgendwie 3, irgendwas, dann hattest du nicht so einfach die Möglichkeit zu studieren, sondern warst dann eher, wurdest zum Bau zum Beispiel geschickt oder sowas.
Ich habe aufgehört in die Schule mit 13. Ich habe bis heute keine Abitur, aber für mich war es, mit 13 habe ich gesagt, das kotzt mir hier alles an, ich will nicht. Habe auf die Straße praktisch gewohnt, gelebt. Hat einen Kumpel, der hieß Louis. Louis und ich haben gepennt bei einer alleinerziehenden Frau, die um die Ecke von uns gewohnt hat. Sie hat uns dort pennen lassen und wir haben das Kind morgens in der Kita gebracht und am Nachmittag abgeholt und sie hat gearbeitet.
Und dafür durftet ihr da wohnen sozusagen?
Dürfen wir dort wohnen und sie hat uns dann auch, weil mit 13, 14 könntest du deine eigene Alkohol nicht kaufen, hat sie uns dann Flaschen Wein oder ein bisschen Whisky oder Bierchen oder irgendwas mitgebracht.
Und was habt ihr dann da den ganzen Tag gemacht?
Unsinn.
Unsinn? Wie lange denn? Wie viele Jahre denn?
2 Jahre vielleicht. 13, 14, dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Weißt du, Kinder haben diese Vorstellung, oder damals junge Leute, ich mach meinen Weg in der Welt. Nachdem du das ein bisschen gemacht hast, merkst du, ach scheiße, es war ja eigentlich schon viel cooler zu Hause. War ich ja dann wieder 1,5 Jahr zu Hause, bevor ich in der Luftwaffe ging.
Das finde ich interessant, weil heutzutage ist ja auch eine große Debatte, ist Gen Z faul? So, die haben keine Lust mehr zu arbeiten, sind nicht mehr so ambitioniert wie damals. Aber wie das jetzt klingt, ihr wart ja auch so, nee, ich will jetzt hier erstmal ein bisschen mein Ding machen, Unsinn machen. Ist das dann vielleicht einfach so ein Ding, was existiert, wenn man in seinen 20ern ist, dass man da vielleicht so ein bisschen mehr darauf aus ist, sein Leben ein bisschen zu leben, sich auszuleben, auszuprobieren und dass es dann von alleine sich wieder sozusagen einrenkt?
Es ist unmöglich, dich hineinzudenken in irgendjemand, ohne den, dass du den kennst. Und diese, wie ist das mit Gen Z, diese Gen Z-Nummer, was ist das?
Gen Z, das ist meine Generation sozusagen.
Und wie erkennt man das? Also
die sind so zwischen 1997 und 2009 geboren. Also das ist einfach so eine Kategorisierung von einer Generation.
Und was habt ihr gemeinsam?
Wir sind Digital Natives, also ne, mit Handy aufgewachsen, mit sozialen Medien, waren Corona-Generation.
Ja.
Und genau, bei uns geht es halt viel so um die persönliche Entwicklung, Individualität, das sind so große Themen.
Geht's um mich?
Geht viel darum, so sich selber so ein bisschen zu verwirklichen, seine Identität zu finden. Wie war das denn bei dir? Wann hast du so gemerkt, ey, ja, jetzt bin ich so, wie ich mir das wünsche?
Ich warte noch drauf.
Also so ein dauernder Prozess.
Ich bin in diesem Alter mit 77 gechillter als vorher. Mhm. Das heißt, ich akzeptiere viele Dinge. Ich habe ja, von Gen Z habe ich ja 2 Enkelkinder. Die haben, ich merke, dass die Jungs alle beide eine ganz andere Welt haben als ich. Die kennen mich schon, seitdem die geboren war, habe ich Radio und Fernsehen gemacht. Hat keins von den beiden interessiert. Ja. Der Opa war immer so, es ist so. Ich habe für ein paar Jahre ein Synchronsprecher-Job gehabt in JoJo's, also in ein Anime.
Okay,
Als ein Disc-Jockey. Mhm. Und die haben mich zum ersten Mal wahrgenommen. Jasper hat gesagt, hey, du bist dabei, wie geil ist das denn? Und Ryan sagt, ich habe alle Folgen schon mal gesehen. Und ich dachte, hey, in meiner Welt ist Radio und Fernsehen was ganz Besonderes. In JoJo's große Abenteuer heißt das, sind 22 Folgen. Also in ihrem Welt, also in diesem Gen Z-World, spielt ja eine ganz kleine Rolle. Aber Anime ist ja, boom, Alter, wie geil ist das
sehr
denn?
Sehr populär, ja.
Ja.
Das stimmt.
Ja, aber ich habe das immer, Gen Z, Gen X, du kannst mir bestimmt sagen, wieso muss man ein Label haben? Wieso musst du eine Beschreibung haben?
Das macht man wahrscheinlich, um so ein bisschen die Generation so zu vergleichen, würde ich sagen, weil du bist ja zum Beispiel ganz anders aufgewachsen, du bist ja nicht mit Handy und Internet und sozialen Medien aufgewachsen und das führt natürlich dazu, dass die Leute auch anders ticken, anders drauf sind, andere Vorstellungen haben, aber auch eine andere Basis haben, wo sie herkommen und somit auch andere Ansichten in der Welt. Und ich glaube, das, ja, braucht man da ein Label? Ist eine gute Frage, aber es ist so ein bisschen, um das so zu unterscheiden, warum jemand so ist, wie er ist und so denkt, wie er denkt.
Okay, look, du gehst ab und zu mal einkaufen, oder?
Ja.
Ich gehe auch einkaufen. Sagen wir mal Lebensmittel einkaufen, ne? Was macht dich anders als Gen Z, als ich Babyboomer? Beim Einkaufen.
Achtest du auf vegane Produkte? Sind so Ersatzprodukte so ein Ding, womit du dich beschäftigst?
Ecke nicht.
Du nicht?
Nee,
das ist zum Beispiel ein Thema, was ja jetzt groß ist in Gen Z, so vegan leben, Ersatzprodukte. Das heißt, man geht, glaube ich, mit einem anderen Auge durch den Supermarkt und achtet auf andere Sachen. Tierschutz, Umweltschutz ist ganz groß zurzeit, deswegen denkt man auch viel an so Ersatzprodukte, überlegt, switche ich dazu, vegetarisch zu leben, vegan zu leben. Was waren damals bei dir, als du 20 warst, Themen, mit denen du dich auseinandergesetzt hast, die dir ständig so im Kopf so ein bisschen geschwirrt sind?
Ja, ob die Welt noch gibt in ein paar Jahren. Mhm. Also da in diese Zeit musste ich hineindenken. Also ja. mein Vater, alle meine Onkels, also diese ganze Generation, mein Vater war ein Fallschirmjäger. Er war hier in Deutschland die schlimmste Zeit. Kuba ist dann passiert mit Kennedy und Koreankrieg. Da hatte ich auch einen Onkel, der da hin muss. Also das ist ein Teil von deinem Leben, dass es ganz böse Krieg gibt.
Ja.
Und das ist in die prägende Jahre, wo du sagst, okay, so ist das. Mein Vater hat eine 45er Waffe an der Wand zu hängen gehabt, geladen.
Geladen?
Geladen. Ich habe ihn gefragt, wieso haben wir das? Was ist das? Und er sagte, wenn die Russen kommen, dieses Haus kriegen sie nicht. Wir würden es schon mal verteidigen. Er hat nicht gesagt, ob. Und hier ist ein Mann, der schon 4 Jahre lang in Deutschland, Afrika und Italien der schlimmste Kriege gesehen hat. Und er war überzeugt, es war nicht vorbei. Und das war das ganze Generation. Das waren ganz normale Menschen. Wir wohnten in einem ganz normalen Kiez. Ne?
Ja.
Und so, den hast du immer im Kopf gehabt, es könnte krachen. Und,
so eine Daueralarmstellung sozusagen? Oder?
Aber wie ich schon früher gesagt habe, du kannst bestimmte Dinge verdrängen.
Ja.
So, du lebst damit, okay?
Ja, man findet einen Weg, damit so umzugehen.
Ja, wenn du das deine Leben beeinträchtigen lassen, kannst du vergessen. Je älter ich werde, desto klarer das mir ist. Du musst die Welt nehmen, wie es ist.
Mhm.
Ne? Aber dann findest du einen Weg, damit klarzukommen.
Was ist denn so ein Weg, wie du da, also verdrängen, aber wie hast du das geschafft? Weil heutzutage gibt es ja auch viele Kriege um uns herum,
ja.
mit denen wir uns beschäftigen, wo uns jeden Tag neue Nachrichten zu erreichen. Was war ein Weg, den du gefunden hast, um damit umzugehen? Um es zu verdrängen auch?
Du hast ein tägliches Leben. Ich muss das machen, dies machen, das machen. Ich mag nicht, wie ich einkaufen gehe, davon abhängig, ob es einen Krieg gibt oder nicht. Wenn ich saufen gehen will, dann gehe ich mal saufen. Also ich habe ganz früh gelernt, du solltest, oder für mich mindestens, die Realität ist, du solltest dich nicht mit Dingen beschäftigen, die du nicht ändern kannst.
Generation Z, also meine Generation, nutzen ja, also du sagst ja, entweder du machst wirklich was oder du machst nichts und chillst einfach. Viele nutzen einfach soziale Medien, um auf ein Thema aufmerksam zu machen, Awareness zu spreaden, werden aber auch bei vielen Themen dann als so sehr sensibel bezeichnet, dass sie zu empfindlich sind und was wir uns rausnehmen, so richtig darüber zu reden, weil wir haben das ja nicht miterlebt. Wir sind damit ja nicht groß geworden mit Krieg. Wir wissen nicht, wie das ist, wenn unser Land im Krieg ist. Das haben wir nicht erlebt, das haben nur die Generation vor uns so richtig ja, miterlebt. Wie schätzt du das ein? Müssen wir dann leise sein, weil wir gar nicht so diesen Hintergrund haben, oder ist es trotzdem gut, dass wir uns damit auseinandersetzen?
Ich akzeptiere das alles. Du hast mir gefragt, was ich davon halte.
Ja.
Wenn einer mir fragt, habe ich ja immer mein ganzes Leben lang das gesagt, was ich glaube. Aber es ist nicht meine Aufgabe zu sagen, ob ihr das richtig macht oder falsch macht.
Wie schätzt du es ein? Wird die jüngere Generation als anstrengend empfunden? Von deiner Generation beispielsweise?
Anstrengend?
Ja.
Ja, du fragst der falsche Mensch, weil ich ja wirklich, ich habe mich damit abgefunden, dass ich nicht ändern wird. Ihr müsst mit alles fertig werden. Also,
true.
Ja, und das, wieso soll es anstrengend für mich sein? Ich kann nicht sagen, dass ich ein scheiß Leben habe. Also mein Leben ist schön. Also ich habe da Dinge gemacht vielleicht über die Jahre, die ich bereue, aber ich lasse das mein Leben jetzt nicht vermissen.
Was hättest du gern gemacht?
Falsch gemacht.
Was hättest du gern gemacht, was du jetzt bereust, dass du damals die Chance nicht genutzt hast, oder du hast es ja so ein bisschen angedeutet.
Ich hab erst später gelernt, wie man liebevoll durch die Welt geht, ohne dass du dabei schwach bist. Du kannst Dinge gut finden und du musst nicht der große Arsch sein, um zu zeigen, ich bin nicht schwach. So, als junger Mensch habe ich ja oft gedacht, Mensch, du musst ja eigentlich schon mal ein bisschen den Arsch zeigen. Ja. Und jetzt weiß ich schon, erstens ist es egal. Also du überzeugst Leute auf eine ganz andere Art und Weise. Und so Gewalt, das magst du so, funktioniert nur am wenigsten.
Wie überzeugt man Leute?
Du musst mit denen reden. Mhm. Ich möchte, dass du das magst, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Entweder kannst du mit dieser Art und Weise den überzeugen oder kannst du nicht.
Könntest du dir vorstellen, jetzt nochmal in der Generation aufzuwachsen? Jetzt nochmal sozusagen neu zu beginnen in der Zeit, wie sie jetzt ist?
Nee, ich glaube, wir aus den 50er Jahren auf diese Nachkriegsgeneration haben die beste Zeit überhaupt, groß zu werden.
Wieso siehst du das so?
Weil du könntest dich jeden Tag durchsetzen. Ich habe Basketball gespielt jeden Tag. Ich habe gearbeitet, wenn ich wollte. Du hast ja einfach gemacht. Wo ich herkomme, aus Milwaukee, jeder seiner Eltern haben gearbeitet. Kinder waren auf sich gelassen. Latchkey-Kids, weißt du, was das ist?
Nee.
Jeder hat einen Schlüssel für das Haus. Weil du bist ja mittags nach Hause gekommen, war keiner da. Ich habe ja oft schon Sauerkraut aus der Dose kalt gegessen, mittags, weil war ja keiner da. Aber wir haben darüber nicht zweimal nachgedacht. Ich kann dir nur sagen, von meiner Erfahrung, das war ein super Weg, groß zu werden.